Das Bekenntnis. Diese guten Werke, getan im Gehorsam gegen Gottes Gebote, sind die Früchte und Beweise eines wahren und lebendigen Glaubens. Durch sie bezeugen die Gläubigen ihre Dankbarkeit, stärken ihre Heilsgewissheit, erbauen die Brüder, schmücken das Bekenntnis des Evangeliums, stopfen den Widersachern den Mund und verherrlichen Gott, dessen Werk sie sind, erschaffen in Christus Jesus dazu, dass sie, da sie nun Frucht bringen zur Heiligung, das Ende erlangen, das ewige Leben. Westminster Bekenntnis, Kapitel 16, Abschnitt 2. Einleitung. Hoch in den Alpen, wo der Winter den Boden bis in die Tiefe gefrieren lässt und monatelang nichts als Schnee und Fels das Auge füllt, gibt es Quellen, die auch im härtesten Frost nicht versiegen. Der Wanderer, der im Juli über eine steinige Alpweide schreitet, sieht plötzlich einen Bach, der aus dem Nichts zu kommen scheint, kalt und klar, munter plätschernd über das Geröll. Er entspringt keiner sichtbaren Öffnung. Das Wasser tritt einfach aus dem Boden, als wäre der Berg selbst aufgeschlagen und ließe sein Inneres hervorströmen. Doch der Wanderer weiß, irgendwo tief im Innern des Massivs, verborgen vor jedem menschlichen Auge, ruht ein unterirdischer See, gespeist von Schmelzwasser und sickerndem Regen, unsichtbar und doch wirklich, und der Bach, der da so lebendig zu seinen Füßen fließt, ist nichts anderes als der Beweis, dass die verborgene Quelle existiert. Das Wasser an der Oberfläche ist nicht die Quelle. Es ist die Frucht der Quelle, das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Wo kein Bach fließt, ist auch keine Quelle. Wo aber ein Bach fließt, mag die Quelle noch so tief verborgen sein, sie ist da, sie lebt, sie spendet. Was der Bach für die verborgene Bergquelle ist, das sind die guten Werke für den Glauben. Sie sind nicht die Quelle des Heils. Sie sind der Beweis, dass die Quelle da ist. Der zweite Abschnitt des 16. Kapitels unseres Bekenntnisses entfaltet diese Wahrheit mit einer Sorgfalt, die den suchenden Christen ebenso demütigt wie tröstet. Hatte der erste Abschnitt festgelegt, was ein gutes Werk überhaupt ist, nämlich allein das, was Gott in seinem heiligen Wort geboten hat, so fragt der zweite Abschnitt nach dem Ort dieser Werke im Leben des Glaubenden. Wozu dienen sie? Welche Rolle spielen sie, wenn sie doch nicht zu unserer Rechtfertigung beitragen können? Die Westminster-Väter antworten mit einem siebenfachen Zweck, der das ganze christliche Leben durchleuchtet. Gute Werke sind Früchte und Beweise des wahren Glaubens, sie bezeugen Dankbarkeit, stärken die Heilsgewissheit, erbauen die Geschwister, schmücken das Evangelium, stopfen den Widersachern den Mund und verherrlichen Gott, und sie führen den Glaubenden auf dem Weg der Heiligung dem ewigen Leben entgegen. Um diesen Abschnitt recht zu verstehen, müssen wir zwei Wahrheiten zusammenhalten, die das menschliche Herz ständig auseinanderzureißen versucht. Die erste Wahrheit lautet, wir werden allein aus Glauben gerechtfertigt, ohne die Werke des Gesetzes. Die zweite Wahrheit lautet, der Glaube, der rechtfertigt, ist niemals allein. Er bringt unweigerlich gute Werke hervor, so gewiss ein lebendiger Baum Blätter und Früchte trägt. Paulus schleift in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefs jeden Anspruch menschlichen Verdienstes, und dann, zu Beginn des 12. Kapitels, fährt er fort, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dieses, nun, im Griechischen ein einziges, unscheinbares Wörtchen, ist das Scharnier, an dem das ganze christliche Leben hängt. Weil Gott uns in Christus barmherzig gewesen ist, darum leben wir anders. Nicht, um angenommen zu werden, sondern weil wir es bereit sind. Die mittelalterliche Kirche hatte die Grenze zwischen Wurzel und Frucht so gründlich verwischt, dass die Reformation sie unter Blutvergießen wiederherstellen musste. Doch das Pendel kann zu weit ausschlagen, und es tat es in manchen Kreisen, die sich auf die Reformation beriefen. Es gab solche, die aus der freien Rechtfertigung den Schluss zogen, gute Werke seien gleichgültig, schön, wenn man sie habe, doch nicht notwendig, nicht einmal erwartet. Die Väter der Westminster-Versammlung kämpften an zwei Fronten, gegen Rom zur Rechten, das aus den Werken ein Verdienst machte, und gegen die Antinomisten zur Linken, die aus den Werken eine Beliebigkeit machten. Der zweite Abschnitt ist ihre Antwort auf beide Irrtümer, und er ist heute so dringlich wie vor 4 Jahrhunderten. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Jakobus stellt die Frage, die kein Ausweichen duldet, mit einer Direktheit, die manchen Leser seit jeher beunruhigt hat, was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Der Mann, von dem Jakobus spricht, sagt, er habe Glauben. Er behauptet es. Er bekennt das Glaubensbekenntnis. Er hat die rechten Worte und die rechten Formeln. Aber sein Bekenntnis ist ein Dunst, ein Schatten ohne Leib, weil die Werke fehlen, die es begleiten müssten. Jakobus widerspricht nicht dem, was Paulus lehrt, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke. Er entlarvt einen anderen Irrtum, den Wahn, ein bloßer Wortglaube, ein Glaube, der nichts kostet und nichts verändert, sei der rettende Glaube. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das griechische Wort für Tod ist Nekra, dasselbe Wort, das man für einen Leichnam verwendet, einen Körper, aus dem das Leben gewichen ist. Ein Glaube ohne Werke ist kein schwacher Glaube, kein unreifer Glaube, kein Glaube, der noch wachsen muss. Er ist ein toter Glaube. Und ein toter Glaube kann nicht retten, so wenig wie ein Leichnam aufstehen und gehen kann. Jakobus schärft sein Argument mit einem Beispiel, das jeden jüdischen Hörer getroffen haben muss: Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte, und durch die Werke wurde der Glaube vollkommen. Das Wort, das Luther mit zusammenwirkte, übersetzt, heißt im Griechischen Synergai, von dem unser Wort Synergie stammt. Glaube und Werke sind keine Feinde. Sie sind Mitwirkende, jedes dem anderen unentbehrlich. Der Glaube ist das innere Leben, die Werke sind sein sichtbarer Ausdruck. Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Die Väter des Bekenntnisses haben ihre Worte mit chirurgischer Präzision gewählt. Gute Werke sind Früchte und Beweise eines wahren und lebendigen Glaubens. Sie sind nicht die Wurzel, aber sie sind auch nicht beliebig. Sie sind die unausweichliche, notwendige, vom Geist gewirkte Folge der echten Gemeinschaft mit Christus. Paulus, bei allem Nachdruck auf der Rechtfertigung allein aus Glauben, lässt keinen Zweifel daran, dass gute Werke unverzichtbar sind. Im zweiten Kapitel des Epheserbriefs hat er gerade festgestellt, dass wir aus Gnade selig geworden sind durch den Glauben, und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und dann, als ahnte er den antinomistischen Einwand, wenn die Rettung nicht aus Werken ist, dann sind Werke doch gleichgültig, fährt er mit einem Denn fort, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das griechische Wort für Werk ist Poema, von dem unser Wort Poem stammt. Der Glaubende ist Gottes Gedicht, sein kunstvolles Werk, und der Zweck dieses Schaffens sind die guten Werke. Gott hat uns nicht errettet, um uns zu lassen, wie wir waren. Er hat uns errettet, um uns umzugestalten in Menschen, die das Rechte tun. Die guten Werke waren zuvor bereitet, protoimasen im Griechischen, im Voraus zurechtgemacht. Ehe wir den ersten Atemzug taten, hatte Gott einen Weg guter Werke für uns bereitet, einen Pfad, der schon angelegt war, eine Bahn, die schon gezeichnet war. Das christliche Leben ist keine leere Leinwand, auf die wir malen, was uns gut scheint. Es ist ein bereiteter Pfad, auf dem wir gehen, in der Kraft, die Gott darreicht. Das befreit von der angstvollen Frage: Habe ich genug getan? Habe ich das Richtige getan? Es befreit zugleich von der trägen Ausrede: Ich kann ja doch nichts tun, also tue ich lieber gar nichts. Der Weg liegt vor dir, Christ. Geh ihn. Unser Herr selbst gibt im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums das Gebot, das dieser Wahrheit entspricht: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Man beachte die Richtung des Ruhmes. Der Herr sagt nicht, damit sie eure guten Werke sehen und euch loben. Er sagt, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen. Die guten Werke des Glaubenden sind keine Reklame für dessen eigene Gerechtigkeit. Sie sind Fenster, durch die die Welt einen Blick auf das Wesen des Vaters erhascht. Wenn die Welt einen Christen sieht, der seinem Feind vergibt, der die Armen auf eigene Kosten versorgt, der die Wahrheit spricht, wo eine Lüge Gewinn brächte, da wird die Welt nicht mit menschlicher Güte konfrontiert, sondern mit göttlicher Gnade. Das Licht ist unser nur in dem Sinne, in dem das Mondlicht dem Mond gehört. In Wahrheit ist es geborgter Glanz, und die Quelle liegt anderswo. Wer das Licht auf sich selbst lenkt, löscht es aus. Wer es auf den Vater lenkt, lässt es brennen. Der Apostel Johannes gibt uns die Innenseite derselben Wahrheit, die Erfahrung, die der Glaubende macht, und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Die Logik des Johannes duldet keinen Widerspruch. Die Behauptung, Gott zu kennen, wo der Gehorsam gegen Gottes Gebote fehlt, ist eine Lüge, und der sie aufstellt, ist ein Lügner. Nicht irrend, nicht verwirrt, sondern ein Lügner. Das griechische Wort ist Pseust, und Johannes verwendet es ohne jede Abschwächung. Der Gehorsam schafft nicht die Erkenntnis. Die Erkenntnis schafft den Gehorsam, und der Gehorsam bestätigt die Erkenntnis. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Die Kette ist geschlossen, Liebe bringt Gehorsam hervor, und Gehorsam bringt Gewissheit hervor, dass wir wahrhaft in Christus sind. Petrus fügt dem Bild eine weitere, tiefseelsorgerliche Schicht hinzu. Er beschreibt den Glaubenden, der seinem Glauben Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und die Liebe zu allen Menschen hinzufügt, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und dann fügt er das durchdringende Gegenbild hinzu, wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Der Mann, der behauptet, gereinigt zu sein, aber lebt, als wäre er es nie, hat seine Reinigung vergessen. Petrus drängt seine Leser darauf hin, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Die guten Werke machen unsere Erwählung nicht fest im Ratschluss Gottes, der vor Grundlegung der Welt gefasst wurde. Sie machen sie fest im Gerichtshof des eigenen Gewissens, wo Zweifel und Ängste ihren unablässigen Prozess führen. Das ist kein kleiner Dienst. Ein Christ, der seiner Erwählung nie gewiss wird, schleppt sich durchs Leben wie ein Mann, der einen Schatz geerbt hat, aber das Testament nie zu Gesicht bekam. Die Werke sind das geöffnete Testament, das lesbare Dokument der Gnade. Der Römerbrief schließlich liefert die Zielrichtung, auf die alle guten Werke zulaufen, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, das Ende aber das ewige Leben. Das griechische Wort für Ende, Telos, bedeutet nicht bloß aufhören, sondern Ziel, Vollendung. Das ewige Leben ist kein Lohn, den der Arbeiter am Zahltag in Empfang nimmt. Es ist das Ziel, auf das der Weg zuführt, und dieser Weg ist die Heiligung. Niemand wird die Tore der Herrlichkeit erreichen, der nicht den Weg der Heiligung gegangen ist, denn der Weg der Heiligung ist Christus, und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Der letzte Halbsatz des Bekenntnisabschnitts, dass sie, da sie nun Frucht bringen zur Heiligung, das Ende erlangen, das ewige Leben, ist ein direktes Echo dieses Pauluswortes. Die guten Werke sind nicht die Eintrittskarte, die den Zutritt zum Himmel verschafft. Sie sind der Weg, der hinführt, nicht die Ursache des Ziels, aber die Straße. Was die Westminster-Väter meinten. Die Versammlung tagte in einem zerrütteten England. Der Bürgerkrieg hatte das Land gespalten, und die theologische Verwirrung war nicht geringer als die politische. Zur Rechten stand die Kirche Roms, die darauf bestand, dass gute Werke das ewige Leben verdienten und dass die Werke der heiligen Opera supererogationis seien, überpflichtige Werke also, aus denen ein Gnadenschatz angesammelt werde, von dem andere zehren könnten. Zur Linken standen verschiedene antinomistische Bewegungen, manche davon mitten im puritanischen Lager, die lehrten, der Glaubende sei durch Christus so vollkommen gerechtfertigt und ewig gesichert, dass das moralische Gesetz keine bindende Kraft mehr über sein Gewissen habe. Die Väter, von denen viele öffentlich und gedruckt mit Antinomisten gestritten hatten, wussten, dass beide Irrtümer auf verschiedenen Wegen zum selben Ziel führten, zur Zerstörung echter Gottseligkeit. Wenn Werke die Seligkeit verdienen, ist das Kreuz um seine Kraft gebracht. Wenn Werke beliebig sind, ist das christliche Leben um seinen Inhalt gebracht. Der erste Satz des Abschnitts verankert die guten Werke im Gehorsam, getan im Gehorsam gegen Gottes Gebote. Das ist die Klammer, die diesen Abschnitt mit dem ersten verbindet. Die Werke, die die Väter im Blick haben, sind nicht die spontanen Ausbrüche frommen Gefühls, nicht die kulturell geformten Wohltaten, die jeder anständige Mensch vollbringen mag. Es sind die besonderen Gehorsamsakte, die Gott in seinem Wort geboten hat, und sie werden als Gehorsam getan, im bewussten Bezug auf die Autorität dessen, der gebietet. Das Motiv zählt. Ein Heide mag die Armen aus natürlichem Mitleid speisen, und die Tat ist äußerlich nicht von der eines Christen zu unterscheiden. Aber der Christ tut es, weil Gott es geboten hat, und weil er den Gott liebt, der es geboten hat, und weil er im Angesicht des Armen das Ebenbild des Gottes erblickt, dem er dient. Die äußere Handlung ist dieselbe. Die innere Ausrichtung ist grundverschieden. Der zweite Ausdruck enthält das theologische Herz des Abschnitts, Früchte und Beweise eines wahren und lebendigen Glaubens. Das Wort Frucht stammt unmittelbar aus dem Mund unseres Herrn: Ein guter Baum bringt nicht faule Frucht, und ein fauler Baum bringt nicht gute Frucht. Die Frucht macht den Baum nicht gut. Der Baum wird gut durch die Gemeinschaft mit Christus, dem wahren Weinstock. Aber wenn der Baum gut ist, wird er gute Frucht tragen, und die gute Frucht ist der sichtbare Beweis, dass das Wesen des Baumes verwandelt wurde. Die Väter fügten das Wort lebendig hinzu, im bewussten Gegensatz zu dem toten Glauben, von dem Jakobus spricht. Ein lebendiger Glaube atmet, bewegt sich, handelt, bringt hervor. Ein toter Glaube sitzt still, zufrieden mit dem eigenen Bekenntnis, ungerührt von den Geboten Gottes und der Not des Nächsten. Die Väter führten keine neue Heilsbedingung ein. Sie beschrieben die notwendige Folge des bereits empfangenen Heils. Die sieben Zwecke, die nun folgen, sind ein pastorales Meisterwerk. Jeder Einzelne beantwortet eine Frage, die der Glaubende wirklich stellt. Wozu soll ich gute Werke tun? Nicht, um gerettet zu werden, diese Frage ist im 11. Kapitel über die Rechtfertigung geklärt. Aber da ich nun gerettet bin, wozu die Heiligung? Der erste Zweck, die Dankbarkeit zu bezeugen. Der Psalmist, überwältigt von der Errettung Gottes, ruft aus: Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Und seine Antwort ist kein Lohn, den er zahlt, sondern ein Leben, das er lebt: Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Gute Werke sind die Sprache eines dankbaren Herzens. Sie sind die einzige Währung, in der Liebe der Liebe antworten kann, nicht als beglichene Schuld, denn die Schuld ist unendlich und unbezahlbar, aber als Gabe, die auf eine empfangene Gabe antwortet. Der Christ, der keine Werke tut, mag behaupten, dankbar zu sein. Aber seine Dankbarkeit ist stumm, und eine stumme Dankbarkeit ist, vor dem Gott, der das Herz erforscht, keine Dankbarkeit. Der zweite Zweck, die Heilsgewissheit zu stärken. Das ist ein heikler Punkt, und manche haben ihn missverstanden. Der Grund unserer Gewissheit ist das vollbrachte Werk Christi und die Verheißungen Gottes, niemals unsere eigene Leistung. Aber die Erfahrung der Gewissheit wird tief von unserem Gehorsam geprägt. Der Mann, der in bewusster Sünde wandelt, wird seine Gewissheit dahinschwinden sehen, nicht, weil sein Heil in Gefahr wäre, sondern weil der Heilige Geist keinen Menschen tröstet, der ihn betrübt. Wer hingegen die Gebote hält, erfährt, wie Johannes lehrt, die wachsende Zuversicht, wirklich Christi Eigentum zu sein. Die Väter fügten diesen Punkt hinzu, weil sie wussten, wie viele aufrichtige Seelen an ihrer Erwählung zweifeln. Sie gaben ihnen ein biblisches Mittel an die Hand: Prüfe deinen Wandel. Nicht als Grund deiner Hoffnung, aber als deren Bestätigung. Wo keine Frucht ist, fehlt dem Bekenntnis der Atem des Lebens. Der dritte Zweck, die Brüder zu erbauen. Das christliche Leben ist keine Privatsache. Wenn ein Glaubender einen anderen unter der Last einer Prüfung geduldig ausharren sieht, eine Kränkung mit Gnade vergeben, im Gebet ausharren durch eine Zeit der Dürre, dann stärkt dieses Zeugnis den Glauben dessen, der zusieht. Paulus freute sich, dass der Gehorsam der römischen Christen bei jedermann kund geworden war. Die guten Werke des einen Heiligen werden zur Nahrung des anderen. Einer Gemeinde, in der niemand Werke der Liebe tut, fehlt es nicht nur an Nächstenliebe. Es fehlt ihr an dem Brot, von dem die Brüder leben. Der vierte Zweck, das Bekenntnis des Evangeliums zu schmücken. Das griechische Wort, das Paulus im Titusbrief verwendet, ist Kosme, von dem unser Wort Kosmetik stammt. Gute Werke machen das Evangelium anziehend. Sie fügen seiner innewohnenden Schönheit nichts hinzu, so wenig wie ein Rahmen der Schönheit eines Meisterwerks etwas hinzufügt. Aber sie präsentieren das Evangelium der Welt in einer Fassung, die von seiner Wahrheit nicht ablenkt. Wenn die Welt Christen sieht, deren Leben ihrem Bekenntnis widerspricht, wird das Evangelium gelästert. Wenn sie Christen sieht, deren Leben ihr Bekenntnis schmückt, wird das Evangelium empfohlen. Der größte Schaden, der dem Namen Christi je zugefügt wurde, geschah nicht durch die Spötter, die draußen stehen, sondern durch die Bekenner, deren Werke ihren Glauben verleugneten. Der fünfte Zweck, den Widersachern den Mund zu stopfen. Petrus schreibt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gute Taten die Unwissenheit der törichten Menschen zum Schweigen bringt. Die frühe Gemeinde wurde als Sekte von Kannibalen und blutschänderischen Umstürzlern verleumdet. Petrus' Antwort war keine Kampagne der Öffentlichkeitsarbeit, sondern ein Leben von so durchscheinender Güte, dass die Verleumdungen unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrachen. Dasselbe Prinzip gilt heute. Die beste Verteidigung des Glaubens ist ein heiliges Leben. Ein Argument mag einen Gegner widerlegen, aber ein Leben voller Werke der Liebe lässt ihm nichts mehr zu sagen. Der sechste, umfassendste Zweck, Gott zu verherrlichen. Unser Herr sprach, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Das ist das letzte Ziel jedes guten Werkes. Wo es vergessen wird, da werden gute Werke zum Anlass des Hochmuts. Das Werk, das den Werkenden verherrlicht, ist verloren. Das Werk, das Gott verherrlicht, ist das Werk, das bleibt. Der siebte Zweck schließlich richtet den Blick des Glaubenden auf den letzten Horizont, dass sie, da sie nun Frucht bringen zur Heiligung, das Ende erlangen, das ewige Leben. Das ist der Ton des Römerbriefs, Kapitel 6, Vers 22. Das ewige Leben ist eine Gabe, kein Lohn. Aber es ist eine Gabe, die einen bestimmten Weg entlang führt, und dieser Weg ist der Weg der Heiligung. Die guten Werke des Glaubenden sind nicht die Fahrkarte, die Eintritt in den Himmel verschafft, aber sie sind die Straße, die dorthin führt. Theologische Tiefe. Calvin behandelt das Verhältnis von Rechtfertigung und guten Werken mit der ihm eigenen Klarheit. Nachdem er festgestellt hat, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden, wendet er sich dem Einwand zu, diese Lehre mache die guten Werke überflüssig. Seine Antwort bestimmt das Thema des ganzen Abschnitts, gute Werke sind notwendig, nicht als Ursache des Heils, aber als unzertrennliche Begleiter des Glaubens, der rettet. In der Institutio heißt es unmissverständlich, wir werden allein durch den Glauben gerechtfertigt, aber der Glaube, der rechtfertigt, ist niemals allein. Er vergleicht das Verhältnis mit dem eines Baumes und seiner Frucht, die Frucht beweist, dass der Baum lebt. Wo keine Frucht ist, mag ein Baumstumpf stehen, mit Rinde und Ästen, aber das Leben ist daraus gewichen. Calvin warnt besonders vor denen, die die Lehre der freien Rechtfertigung als Ruhekissen für geistliche Trägheit benutzen. Die Vergebung der Sünde, darauf besteht er, ist keine Erlaubnis zur Sünde. Sie ist eine Befreiung von der Strafe der Sünde, die zugleich und untrennbar eine Befreiung von der Macht der Sünde ist. Der Mensch, der wahrhaft Gottes Vergebung empfangen hat, wird nicht fragen, wie viel darf ich sündigen und doch gerettet werden. Er wird fragen, wie kann ich meine Dankbarkeit dem Gott beweisen, der mich gerettet hat. Die Antwort auf diese Frage ist das Leben der guten Werke. Watson greift das Thema in seiner Darstellung der Heilslehre mit einer seelsorgerlichen Wärme auf, die all seinen Schriften eigen ist. Er zählt mehrere Zwecke der guten Werke auf, die sich mit der siebenfachen Liste des Bekenntnisses überschneiden, setzt aber eigene Akzente. Gute Werke, sagt er, sind eine Schuld, die wir Gott schulden, die Schuld der Dankbarkeit, nicht des Verdienstes. Sie sind ein Zeugnis vor der Welt, eine stumme Predigt, die das Leben hält und die Zunge nie mit gleicher Kraft halten könnte. Sie sind ein Trost für uns selbst, denn ein fruchtbarer Christ ist ein fröhlicher Christ. Und sie sind eine Vorbereitung auf den Himmel, denn ein Mensch, der auf Erden nicht die Heiligung übt, ist für die Heiligkeit des Himmels nicht geschaffen. Watson weiß um den Einwand, der an dieser Stelle in jedem redlichen Herzen aufsteigt, aber meine Werke sind so unvollkommen. Sie sind mit so viel Sünde vermischt, dass ich sie nicht gut zu nennen wage. Seine Antwort ist seelsorgerliche Weisheit reinsten Wassers. Die Werke des Glaubenden werden angenommen, nicht weil sie in sich vollkommen wären, sondern weil sie in Christus dargebracht werden. Gott sieht das Werk und erblickt den Erlöser, und um des Erlösers willen nimmt er das Werk an, so unvollkommen es ist. Wer könnte je ein Werk tun, wenn Vollkommenheit die Bedingung der Annahme wäre? Der Glaube blickt auf Christus, nicht auf die eigene Leistung, und findet in Christus die Annahme, die die eigene Leistung nicht verdient. Das macht nicht gleichgültig gegen die Unvollkommenheit, aber es bewahrt vor der Verzweiflung, wenn wir sehen, wie viel Unvollkommenheit geblieben ist. Hodge entfaltet in seinem Kommentar die Überzeugung, dass das Bekenntnis hier das normale, gesunde, erwartete Leben eines Glaubenden beschreibt. Die Sprache der Früchte und Beweise meint nicht die außerordentlichen Leistungen geistlicher Athleten. Sie beschreibt, was jeder wahre Christ Kraft der Gemeinschaft mit Christus in einem gewissen echten Grad hervorbringen wird. Der schwächste Glaubende, dessen Glaube so klein ist, dass er nicht größer scheint als ein Senfkorn, wird dennoch Frucht bringen, vielleicht nur eine Träne der Reue, ein Wort des Bekenntnisses, eine einzige in Christi Namen getane Liebestat. Hodge warnt vor zwei Irrtümern, dem Irrtum derer, die einen so hohen Grad an Beweisen fordern, dass sie das zarte Gewissen entmutigen, und dem Irrtum derer, die so wenig Beweise fordern, dass sie den Heuchler in seinem Wahn bestärken. Die seelsorgerliche Herausforderung liegt darin, die Linie zu halten, wo die Schrift sie hält. Gute Werke sind notwendig als Beweis, aber das Maß des Beweises kann von einem Glaubenden zum anderen stark schwanken, und der schwächste Beweis ist immer noch Beweis, wenn er echt ist. Bullinger bettet die Lehre von den guten Werken in den weiten Rahmen des Bundes ein. In seinen Dekaden zeigt er, dass der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, von Anfang an die Forderung des Gehorsams enthält. Nicht als Bedingung, die der Mensch erfüllen muss, um in den Bund zu gelangen, aber als dankbare Antwort dessen, der im Bund steht. Das Gesetz im Leben des Bundesvolkes ist nicht drückende Last, sondern Wegweisung zur Freiheit. Gott hat Israel am Sinai nicht einfach Regeln auferlegt. Er hat sich zuerst als der Gott vorgestellt, der sie aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat. Die Gebote folgen der Erlösung, nie umgekehrt. Das Evangelium geht dem Gesetz voraus, und darum kann das Gesetz nie als Heilsweg missverstanden werden. Aber gerade weil der Bund auf Gnade gründet, verpflichtet er zu einem Leben, das dieser Gnade entspricht. Bullinger hätte die siebenfache Zweckbestimmung des Bekenntnisses mit Nachdruck bejaht, denn jeder einzelne dieser Zwecke ist eine Entfaltung der Bundeswirklichkeit, der im Bund Stehende dankt, der im Bund Stehende wächst in der Gewissheit, der im Bund Stehende erbaut den Bruder, schmückt das Evangelium, stopft den Widersachern den Mund, verherrlicht Gott und geht den Weg, der zum Ziel des Bundes führt, zum ewigen Leben. Wer den Bund versteht, versteht, dass Gnade und Gehorsam keine Gegensätze sind. Sie sind die zwei Seiten derselben Wirklichkeit, wie die zwei Tafeln des Gesetzes, die erste regelt die Liebe zu Gott, die zweite die Liebe zum Nächsten, und beide zusammen sind die eine Antwort auf die eine Erlösung. Die geballte Kraft der siebenfachen Zweckbestimmung beantwortet jeden erdenklichen Einwand gegen das Streben nach guten Werken. Dem Mann, der sagt, ich bin aus Glauben gerechtfertigt, ich brauche keine Werke, antwortet das Bekenntnis, du brauchst sie, um deine Dankbarkeit zu bezeugen. Dem Mann, der sagt, ich bin in Christus gesichert, ich brauche keine Gewissheit aus meinen Werken, antwortet das Bekenntnis, du brauchst sie, um deine Gewissheit zu stärken, denn Gott hat dieses Mittel dazu verordnet. Dem Mann, der sagt, meine Religion ist eine Privatsache zwischen mir und Gott, antwortet das Bekenntnis, deine Werke erbauen die Brüder und schmücken das Evangelium vor einer zuschauenden Welt. Dem Mann, der sagt, ich bin zu schwach, um etwas Gutes zu tun, antwortet das Bekenntnis, du bist Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu eben diesem Zweck, und die Kraft ist nicht deine eigene. Es gibt keinen Raum für Gleichgültigkeit im christlichen Leben, keinen Platz für die gefalteten Hände und die müde Zunge. Der Glaube, der rettet, ist ein Glaube, der wirkt. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, prüfe, ob deine Werke Früchte oder Blätter sind. Ein Baum mag dicht belaubt sein und doch keine Frucht tragen. Die Pharisäer zur Zeit unseres Herrn strotzten vor Blättern, Gebete an den Straßenecken, Fasten mit verstelltem Gesicht, Almosen unter Trompetenschall, aber unser Herr fand keine Frucht an ihren Zweigen und sprach den Fluch. Die Frage an jeden, der sich einen Christen nennt, lautet nicht, ob du religiöse Betriebsamkeit aufweist. Sie lautet, ob diese Betriebsamkeit aus der lebendigen Gemeinschaft mit Christus entspringt. Betest du, weil du den Gott liebst, zu dem du betest, oder weil Beten das ist, was fromme Leute tun? Gibst du, weil dein Herz von der Freigebigkeit Gottes gefangen genommen wurde, oder weil Geben das Gewissen beruhigt? Dient du, weil du nicht anders kannst, als dem Meister zu dienen, der dich erkauft hat, oder weil Dienst die Anerkennung der Menschen erntet? Der Unterschied zwischen Frucht und Blättern ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, und nur der Geist, der das Herz erforscht, kann dir sagen, was an deinen Zweigen wächst. Frage ihn. Er wird dich nicht belügen. Diese Prüfung ist kein Anlass zur Verzweiflung, sondern zur Aufrichtigkeit. Besser, jetzt zu entdecken, dass der Glaube nur ein Lippenbekenntnis war, als es am jüngsten Tag zu erfahren. Zweitens, tue deine guten Werke als Sprache der Dankbarkeit, nicht als Kaufpreis für die Annahme. Das größte Hindernis für echte gute Werke ist der schleichende Verdacht, sie seien doch irgendwie nötig, um Gottes Gunst zu erhalten. Wenn ich genug leiste, so die heimliche Rechnung, wird Gott mich weiter lieben, wenn ich versage, wird seine Liebe sich abwenden. Das ist die Knechtstheologie, nicht die Sohnestheologie. Der Sohn gehorcht, weil er bereits geliebt ist, nicht, um geliebt zu werden. Der Knecht gehorcht, weil er die Peitsche fürchtet. Wenn du am Morgen aufstehst, um zu beten, wenn du den Geldbeutel für die Armen öffnest, wenn du auf die Zunge beißt, statt eine Beleidigung heimzuzahlen, so sage deiner eigenen Seele, ich tue dies, weil ich mit einer ewigen Liebe geliebt worden bin, weil Christus meine Schuld vollständig bezahlt hat, weil ich bereits angenommen bin in dem Geliebten. Das ist das einzige Motiv, das gute Werke über ein ganzes Leben hinweg zu tragen vermag. Jedes andere Motiv versagt irgendwann. Die Angst versagt, wenn die Krise kommt, denn in der Krise sucht die Angst Auswege, nicht Treue. Der Stolz versagt, wenn niemand zuschaut, denn der Stolz braucht das Publikum. Das Pflichtgefühl versagt, wenn die Kraft schwindet, denn das Pflichtgefühl zehrt von der eigenen Kraft, die endlich ist. Allein die Dankbarkeit altert nicht, denn sie speist sich aus einer Quelle, die nie versiegt, der erkannten Gnade Gottes in Christus. Drittens, gebrauche deine guten Werke, um deine Gewissheit zu stärken, doch mache sie nicht zum Grund deiner Gewissheit. Das ist ein schmaler Pfad, und viele sind auf beiden Seiten abgestürzt. Auf der einen Seite liegen diejenigen, die ihre Werke prüfen, sie dürftig finden und den Schluss ziehen, sie könnten keine wahren Christen sein. Auf der anderen Seite liegen diejenigen, die ihre Werke niemals prüfen und auf einer Gewissheit ruhen, die keinen biblischen Grund hat. Der biblische Pfad hält am objektiven Grund der Gewissheit fest, den Verheißungen Gottes in Christus, und schenkt zugleich dem subjektiven Beweis eines veränderten Lebens ernste Aufmerksamkeit. Wenn Petrus uns auffordert, unsere Berufung und Erwählung festzumachen, weist er uns nicht auf eine mystische Erfahrung oder eine Stimme vom Himmel hin. Er weist uns auf das Streben nach Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, Frömmigkeit, brüderlicher Liebe und der Liebe zu allen Menschen. Das sind Dinge, die wir sehen und prüfen können, nicht vollkommen, aber wirklich. Sind sie in dir vorhanden? Wachsen sie? Dann schöpfe Trost daraus. Fehlen sie? Dann schöpfe keinen Trost, sondern prüfe, ob du überhaupt im Glauben stehst. Das ist keine Werkgerechtigkeit. Es ist die Anwendung dessen, was Johannes sagt, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Ein Pastor, der einem bekennenden Christen, der in Ehebruch, Lüge oder Habsucht lebt, zuruft, sei getrost, du bist ja durch Glauben gerettet, ist kein Tröster, sondern ein Totengräber. Die guten Werke sind der Puls, an dem wir prüfen, ob der Glaube noch schlägt. Viertens, lass deine guten Werke einen öffentlichen Zug haben, ohne zur öffentlichen Aufführung zu werden. Unser Herr gebietet, das Licht vor den Leuten leuchten zu lassen, und im selben Atemzug verbietet er, die Gerechtigkeit vor den Leuten zu üben, um von ihnen gesehen zu werden. Der Unterschied liegt allein in der Absicht. Das Licht leuchtet, damit die Menschen den Vater preisen. Der Heuchler tritt auf, damit die Menschen den Heuchler preisen. Dieselbe äußere Handlung, Gebet, Fasten, Almosen, kann aus beiden Motiven geschehen. Die Zucht besteht darin, nicht die guten Werke zu verbergen, sondern das eigene Ich in ihnen zu verbergen. Tu das Werk. Lass es gesehen werden, wenn Gott es gesehen werden lässt. Aber richte niemals die Beleuchtung ein, postiere niemals das Publikum, berechne niemals die Wirkung. In dem Augenblick, in dem du dies tust, hast du deinen Lohn dahin, und Gott schuldet dir nichts mehr. Lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das meint nicht eine buchstäbliche Unwissenheit, die unmöglich ist, sondern den tieferen Vorsatz, nicht Buch zu führen, nicht die eigene Gerechtigkeit zu verrechnen, sich nicht zu beglückwünschen zu dem, was doch nur die Frucht des Weinstocks ist, der dich trägt. Der Stolz ist der Wurm, der die Frucht von innen her aushüllt. Das Werk, das außen glänzt und innen fault, wird vor Gott nicht bestehen. Fünftens, verzage nicht an der Unvollkommenheit deiner Werke, denn Gott nimmt sie in Christus an. Der redliche Christ, der seine besten Werke prüft, findet darin ein solches Gemisch von Sünde, dass er versucht ist, zu verzweifeln. Seine Gebete schweifen ab. Seine Barmherzigkeit ist mit Eigennutz durchsetzt. Seine Geduld ist an den Rändern ausgefranst. Sein Eifer ist launisch. Seine Liebe ist kalt. Wenn Gott vollkommene Werke forderte, könnte kein Glaubender einen Augenblick bestehen. Aber Gott fordert keine vollkommenen Werke von denen, die in Christus sind, weil Christus das vollkommene Werk an ihrer Statt bereits dargebracht hat. Was Gott fordert, ist Aufrichtigkeit, keine sündlose Vollkommenheit, aber ehrlichen, von Herzen kommenden, kämpfenden, bußfertigen, glaubenden Ernst. Ein Vater verachtet die krumme Zeichnung seines Kindes nicht, weil sie kein Rembrandt ist. Er nimmt sie mit Freuden auf, weil sie aus der Hand seines Kindes kam. So nimmt dein himmlischer Vater deine stümperhaften Werke an, deine unter Tränen der Verzagtheit gestammelten Gebete, deine aus einem widersprüchlichen Herzen gegebenen Gaben, deinen mit müden Händen geleisteten Dienst. Er nimmt sie an um seines Sohnes willen, in dem du stehst, und er hat Wohlgefallen daran. Das ist keine Ermutigung zur Nachlässigkeit, denn das Kind, das seinen Vater liebt, wird immer versuchen, besser zu zeichnen. Aber es ist ein Trost gegen die Verzweiflung, und der Trost ist so wirklich wie das Evangelium selbst. Wer diesen Trost verwirft und auf vollkommene Werke wartet, ehe er sie Gott darbringt, wird nie ein Werk darbringen. Wer diesen Trost ergreift und seine unvollkommenen Werke im Glauben Gott darbringt, wird mehr Werke tun, als er je für möglich hielt. Sechstens, richte deinen Blick auf das Ende, das diese Werke verheißen, und lass diesen Horizont dein tägliches Tun prägen. Die Väter schließen den Abschnitt nicht mit der Gewissheit, auch nicht mit der Verherrlichung Gottes, sondern mit dem ewigen Leben. Der Weg der Heiligung ist kein zielloses Wandern. Er hat eine Richtung und eine Ankunft. Jede gute Tat, die du heute tust, jedes Wort der Geduld, jeder Akt der Vergebung, jede Stunde stillen Gebets ist ein Schritt auf dieser Straße. Du magst es nicht spüren. Du magst das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten. Aber das Wort Gottes versichert dir, der Weg führt ans Ziel. Der Mann, der morgens sein krankes Kind pflegt, statt seinem Vergnügen nachzugehen, geht den Weg. Die Frau, die eine bittere Kränkung begräbt, statt sie auszugraben und vor aller Augen auszubreiten, geht den Weg. Der Greis, der mit zitternder Stimme für seine Enkel betet, geht den Weg. Keiner dieser Schritte ist spektakulär. Keiner wird in der Gemeindechronik verzeichnet. Aber jeder Einzelne ist ein Schritt auf der Straße, die zum ewigen Leben führt, nicht weil die Schritte den Himmel verdienten, sondern weil sie von Christus gewirkt, von Christus getragen und von Christus ans Ziel gebracht werden. Das gibt dem unscheinbarsten guten Werk eine Würde, die keine irdische Ehre ihm verleihen könnte. Die Welt übersieht es, der Himmel sieht es, und der Himmel vergisst nicht. Gebet. Herr, unser Gott, der du uns neu erschaffen hast in Christus Jesus zu den guten Werken, die du zuvor bereitet hast, dass wir darin wandeln sollen, wir preisen dich für die unaussprechliche Gabe des Heils, voll und frei, erkauft durch das Blut deines Sohnes und zugeeignet durch die Kraft deines Geistes. Wir bekennen, dass wir allzu oft getrennt haben, was du zusammengefügt hast. Wir ruhten auf einem Glaubensbekenntnis, das keine Frucht trug oder vertrauten auf Werke, die keine Wurzel hatten. Vergib uns jeden antinomistischen Trieb, der uns im Gehorsam nachlässig machte, und jeden gesetzlichen Trieb, der uns auf den Gehorsam statt auf Christus vertrauen ließ. Schenke uns, die Wahrheit in dem süßen Gleichgewicht festzuhalten, das dein Wort bewahrt, gerechtfertigt allein aus Glauben, und doch gerechtfertigt zu einem Leben guter Werke, die deinen heiligen Namen verherrlichen. Wir danken dir, dass unsere Werke, so unvollkommen sie sind, in dem Geliebten angenommen werden, nicht weil sie würdig wären, sondern weil er es ist. Wir danken dir, dass die guten Werke des Glaubenden nicht das angstvolle Mühen eines Knechtes sind, der Gunst zu erringen sucht, sondern die freudige Antwort eines Sohnes, der bereits geliebt wird. Wir danken dir, dass sie unsere Gewissheit stärken, unsere Geschwister erbauen, das Evangelium vor der zuschauenden Welt schmücken und denen den Mund stopfen, die gegen den Glauben reden, der den Heiligen ein für allemal anvertraut ist. Über alles aber danken wir dir, dass sie deinen heiligen Namen verherrlichen, denn das ist das Ziel, zu dem wir geschaffen und neu geschaffen wurden, und darin allein findet unser Herz seine Ruhe. Herr, mache uns zu fruchtbaren Reben des wahren Weinstocks. Schneide jeden Schössling des Hochmuts weg, der Frucht die Kraft entzieht, die du suchst. Lass unser Licht so vor den Menschen leuchten, dass sie nicht uns sehen, sondern dich, und indem sie dich sehen, deinen heiligen Namen preisen. Bewahre uns vor der feinen Eitelkeit, die gute Werke zur Bühne der Selbstdarstellung macht. Bewahre uns vor der Entmutigung, die uns vom Tun des Guten abhält, weil unser Gutes so schlecht getan ist. Gib uns die Gnade der Beharrlichkeit, dass wir, da wir Frucht bringen zur Heiligung, das Ende erlangen, das ewige Leben, nicht als Lohn, den wir verdient hätten, sondern als Gabe, die du allen verheißen hast, die in Christus Jesus sind, unserem Herrn. Das alles bitten wir in seinem Namen und um seinetwillen, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.